Epheser Kapitel 4, Abvers 11. Mit Kapitel 4, Vers 1 beginnt der zweite Teil des Epheserbriefes. In den ersten drei Kapiteln werden wir gleichsam aus dieser Welt geholt, in himmlische Bereiche versetzt, und dort lernen wir unsere Segnungen und Vorrechte in Christus kennen. Die Kapitel 1 bis 3 sind Lob Gottes, Gebet, Besinnung in Bezug auf diese Vorrechte, die wir in Christus genießen dürfen. Das ganze Kapitel 1, einschließlich eigentlich der ersten drei Verse von Kapitel 2, das heißt Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 2, Vers 3, besteht aus zwei Sätzen. Der erste Satz, Kapitel 1, 3 bis 14, ist ein Lobgebet. Paulus lobt Gott für seine großen Heilstaten an uns. Ab Vers 15 erzählt er, wie er für seine Leser betet, damit sie noch weiterkommen in der Einsicht dessen, was Gott für uns bedeutet. Und dieser Satz geht bis zu Kapitel 2, Vers 3. Aber in den ersten drei Versen beginnt er schon, sich zu besinnen auf den Heilsweg, den Gott beschreitet, wenn er uns aus der Sünde holt und in seine Gemeinschaft bringt. Kapitel 2, 1 bis 10 wird uns dieser Heilsweg beschrieben. Dort wird uns gesagt, wovon wir gerettet werden, wie wir gerettet werden und wozu Gott uns rettet. Ab Vers 11 in Kapitel 2 zeigt der Apostel, wie dieser Heilsweg uns in eine neue Gemeinschaft bringt. Dort ist die Rede von Versöhnung miteinander und mit Gott und von der neuen Familie, in die wir hineingestellt sind. In Kapitel 3 fährt er fort zu beten. Kapitel 1 Gebet, Kapitel 2 Besinnung, Kapitel 3 wieder Gebet. Man sieht also, dass die ersten drei Kapitel zum großen Teil aus Gebet oder Bericht über Gebet bestehen. Der Höhepunkt befindet sich dann in Kapitel 3 in den Versen 14 bis 21. Die Verse 20 und 21 sind dann der Gipfel. Wir befinden uns dort auf einem geistlichen Berg, das ist der Höhepunkt. Und dann müssen wir wieder wie von Tabors Höhen herunterkommen, aber mit der Aura, das heißt mit dem himmlischen Duft, dürfen wir zurückkommen in die Welt, aus der wir herausgeholt wurden, um unsere Aufgaben hier wahrzunehmen in dieser Welt. Wir sind herausgeholt aus der Welt in die Gemeinschaft mit Gott, um mit in der Gemeinschaft mit Gott hier in dieser Welt unsere Aufgaben wahrzunehmen. Denn Gott hat Aufgaben für seine Kinder. Kapitel 4, 5 und 6 sprechen von diesem Weg des Miteinanders und des Dienstes in dieser Welt. Der Schlüsselvers der ersten drei Kapitel ist der erste Vers des Hauptteils, nämlich Kapitel 1, Vers 3. 1 und 2 sind ja Grußwort. Der Schlüsselvers des zweiten Teils ist wiederum der erste Vers dieses Teils, nämlich Kapitel 4, Vers 1. Ein Aufruf zu einem würdigen Wandel. Während in dem ersten Teil des Epheserbriefes Segen oder Heilsvorrecht, der Schlüsselgedanke ist im zweiten Teil dieses Wort Wandeln das Schlüsselwort. Es geht also um unsere Lebensführung als Gerettete, als aus der Welt herausgeholte. Es geht um unsere Lebensführung in dieser Welt. Paulus beschreibt diese Lebensführung so, dass wir orientiert werden über die verschiedenen Bereiche unseres Lebens. Ein Christ lebt zunächst in der Gemeinde. Das ist sein Zuhause. Paulus beginnt gleichsam im geistlichen Jerusalem. Und er zeigt uns, wie wir einen würdigen Wandel führen können in der Gemeinde Jesu. Das geht bis zu Vers 16 in Kapitel 4. Ab Vers 17 in Kapitel 4 bringt er uns in die gemischte Gesellschaft des Alltags, wo Christen und Nichtchristen Schulter an Schulter durchs Leben gehen und eine Existenz aufbauen wollen und ihren Aufgaben nachgehen. Dort wird uns gezeigt, wie wir uns ausrichten sollten in einer solchen Welt, die uns oft so fremd ist, weil wir ja zu Hause sind in der Familie Gottes. Dort fühlen wir uns wohl, aber wir können nicht jeden Tag nur in der Gemeinschaft der Gläubigen bleiben. Und so gibt uns Paulus ausgezeichnete Ausrichtung in den Versen 17 bis 24 in Kapitel 4. Und dann gibt er praktische Anweisungen für uns in den weiteren Versen des Kapitels, wie auch in den ersten Versen von Kapitel 5. Mit Vers 22 geht er dann über zu den Gesellschaftsbereichen oder Formen, zur Familie, zum Arbeitsplatz und zeigt uns, wie das aussieht, wenn Menschen des Heils das Heil ausleben in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang. Als letztes bespricht er den Existenzkampf, in dem wir stehen. Denn hinter den Schwierigkeiten dieses Lebens steckt ein Feind, mit dem wir es zu tun haben. Und das müssen wir wissen, sagt der Apostel Paulus. Sonst kapitulieren wir. Wir kommen nicht zurecht mit den Problemen dieses Lebens, wenn wir sie nur als sichtbare, praktische oder Lebensprobleme betrachten, die wir berühren gleichsam, in denen wir stecken. Wir müssen wissen, dass eine unsichtbare Macht hinter allen Problemen steht, die es hier auf der Welt gibt. Unsere Probleme rühren nicht aus diesem Leben oder aus der Welt, sondern aus der anderen Welt. Und die Lösung für unsere Probleme liegt nicht in dieser Welt, sondern in der anderen Welt. Zwei Welten prallen aufeinander. Und darüber müssen wir etwas wissen. Und darüber gibt uns der Apostel am Schluss seines Briefes Kenntnis. Nun kommen wir zu unseren Versen 11 bis 16. In diesen Versen zeigt uns der Apostel Paulus, dass wir reichlich beschenkt worden sind. Er begann mit diesem Gedanken schon in Vers 7, als er sagte, wir sind beschenkt worden durch die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und dürfen nun einander dienen. Diese Gaben sind Menschen gegeben und somit werden begabte Menschen wiederum Gaben für andere Menschen. Es ist so, dass die Gemeinde Gottes versehen ist, jeder von uns mit einem Teil von Begabungen. Aber jeder von uns dient dann wiederum anderen. Und so ist jeder von uns ein Begabter, der anderen geschenkt wird. Ganz besonders aber spricht Paulus hier auch von einer Gemeindeleitung, die nicht nur örtliche Leitung ist, sondern auch überregionale Leitung. Das ist in Vers 11 der Fall. Und dann zeigt er, wie Gemeindearbeit, das heißt, wie Reich Gottes Arbeit aussieht, wenn begabte Menschen von Gott, von Christus in Gnade begabte Menschen einander dienen. Diese Verse 11 bis 16 sind sehr zentral für unser Gemeindeleben. Sie gehören zu dem Lehrbrief des Apostels Paulus über die Gemeinde. Der Römerbrief ist unser evangelistischer Brief. Das heißt, dort haben wir unsere Botschaft. Aber im Epheserbrief haben wir die Lehre von denen, die die Botschaft angenommen haben. Wie leben diese mit ihrem Retter, Gott? Wie leben sie miteinander? Wie leben sie in der Welt? Das heißt, wir haben hier zentrale Verse über das Leben und die Arbeit, den Dienst der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Wir wollen also aufmerksam sein, wenn Gott uns hier anspricht. Nicht spricht Gott durch sein Wort, sondern sein Wort ist sein Sprechen. Und sobald es an unser Ohr gelangt, ist Gott am Reden. Wollen wir nicht erst die lange Leitung bemühen, sondern wollen wir sofort hinhören, was Gott sagt, wenn wir lesen. Epheser 4, Vers 11. Und er selbst, das heißt Jesus Christus, gen Himmel gefahren, er selbst gab die einen zu Aposteln, das heißt zu Sendboten, andere zu Propheten, das heißt zu Weissagenden, andere zu Evangelisten, das heißt zu Verkündern des Evangeliums, andere zu Hirten und Lehrern, zwecks der Zurüstung der Heiligen, das sind die Christen, zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaße der Fülle Christi. Die Fülle Christi ist das, was Gott in Christus hineingelegt hat, als Gott Mensch wurde, alles das, was er uns zur Verfügung stellen wollte. Das ist die Fülle des Christus. Zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaße der Fülle Christi, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und von jedem Wind der Lehre umhergetrieben, durch die Betrügerei der Menschen, durch Verschlagenheit, hin zu mit List ersonnenem Irrweg, gesponnen. Indem wir aber wahrhaftig sind in Liebe, wir in allem heranwachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib, wohl zusammengegliedert und zusammen verbunden durch jedes Gelenk, als ein darreichendes, nach dem Wirken eines Teiles in Maß, sich das Wachstum des Leibes bewirkt, sodass er sich selbst baut in Liebe. Nun, wenn Sie versuchten, jetzt sorgfältig hinzuhören, bezweifle ich, dass Sie das alles in einem Atem so hinkriegten. Das war ein langer Satz, nicht wahr? Alles ein Satz, 11 bis 16. Paulus hat einen langen Atem und er baut Sätze mit Hauptsätzen, Nebensätzen, adverbialen Bestimmungen mit Präpositionen und so weiter. Es lohnt sich also, sich Zeit zu nehmen, diese Sätze sich anzuschauen, herauszukriegen, was ist jetzt die Mitte dieses Satzes, wo ist was angehängt, wo will er hin mit diesen Gedanken, was will er eigentlich sagen? Denn wenn wir zu Ende eines solchen Satzes kommen, fragen wir uns vielleicht manchmal, was wollte er überhaupt am Anfang beginnen zu sagen? So verschachtelt ist das. Heute spricht man nicht mehr so, das weiß ich. Und dennoch habe ich so übersetzt, weil das Wort Gottes so gebaut ist. Das Wort Gottes verlangt von uns ein Ohr. Jesus sagt, wer ein Ohr hat, für den ist Gottes Wort gedacht. Nicht jeder hat das. Aber wer ein Ohr hat am Kopf, das heißt eine Öffnung zu seinem Kopf, der soll einmal zunächst hinhören, was Gott zu sagen hat. Das kriegt man nicht einfach so im Vorbeigehen. Die Bibel ist nicht ein großes Plakat, das man mit einem Hinschauen schon mitkriegt. Die Bibel besteht aus vielen, vielen Sätzen und dann natürlich aus Büchern. Also, wir wollen uns einmal diesem Satz widmen und uns fragen, was wollte denn Paulus hier eigentlich sagen? Der Kernsatz ist gleich am Anfang. Ich darf Vers 11 noch einmal lesen. Er selbst gab. Das ist der Kernsatz. Er gab. Er selbst. Es geht also hier um das Geben. Er ist ein Fürwort, das bezieht sich auf Jesus Christus. Wir könnten also lesen, Jesus der Christus gab. Er selbst, kein anderer. Wir leben von ihm her und aus ihm und für ihn. Er selbst gab. Was und eigentlich wen gab er? Denn er hat hier Menschen gegeben. Er gab die einen zu Aposteln. Apostel heißt Missionar oder Gesandter oder Sendbote. Andere zu Propheten, das heißt zu Sprechern für Gott. Andere zu Evangelisten, Evangeliumsboten. Andere zu Hirten und Lehrern. Vier Gruppen von Männern hat Jesus gegeben. Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten, die Lehrer sind. Nicht fünf Gruppen, nur vier. Die letzte Gruppe bezeichnet er mit zwei Bezeichnungen. Hirten sind solche, die die Kinder Gottes wie Schafe auf die geistliche Weide führen, und so lehren sie sie und umhüten sie beides. Die Aufgabe eines Hirten ist es, das Leben des Schafes zu fördern. Und das tut er durch Zufuhr von Lebensmitteln, in diesem Fall, wenn es das irdische, die irdische Herde ist, dann ist es Gras. Wenn es die geistliche Herde ist, dann ist es das Wort Gottes und nur das Wort Gottes. Der Mensch lebt vom Wort Gottes, sagt Jesus. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist und nur von dem Wort. Das ist unser Gras, das ist unser Brot, das ist unser Lebensmittel. Das ist die Aufgabe eines Hirten, dieses Brot darzureichen. Aber nicht nur das, es ist die Aufgabe eines Hirten, dafür zu sorgen, dass Leben nicht weggenommen wird. Er muss das geben, was Leben nährt, und er muss schützen vor dem, das das Leben wegnehmen will. Der Wolf darf nicht ran, der Löwe darf nicht ran, der Bär darf nicht ran, der Dieb darf nicht ran. Es muss geschützt werden. Das sind die zwei Grundbedürfnisse des Lebens. Und Paulus sagt, wenn wir diese zwei haben, etwas zu essen und etwas uns zu bedecken, das ist der Schutz vor den Elementen, vor Gefahr. Wenn wir Nahrung und Schutz haben, dann ist unser Leben, das Weiterleben einigermaßen gewährleistet und wir sollten zufrieden sein. Es ist die Aufgabe eines Hirten also, das Leben der Kinder Gottes zu fördern. Aber der Hirte tut seinen Dienst in der Gemeinde am Ort. Er ist der Lehrer, der Beschützer der Gemeinde. In den meisten Fällen war es wohl während der neutestamentlichen Zeit so, dass es mehrere Hirten gab. Man liest immer wieder von mehreren. Sie hießen nicht nur Hirten oder Lehrer, sie hießen auch Älteste oder auch Aufseher. Luther übersetzt leider mit Bischof. Das ist das verdeutschte griechische Wort für Aufseher. Ein besseres deutsches Wort. Solche, die die Aufsicht ausüben. Also die Leitung der Gemeinde im Neuen Testament hat vier Bezeichnungen: Aufseher, Ältester, Hirte, Lehrer. Und diese tun ihren Dienst in der Gemeinde am Ort. Die anderen, die Propheten, die Evangelisten, die Apostel oder Missionare, können am Ort einen Dienst wahrnehmen, aber sind auch oft unterwegs zwischen den Gemeinden oder von Gemeinde zu Gemeinde. Es gab damals keine Gemeindebündnisse, es gab auch keine Regionalkirchen oder Gebietsgemeinden, Gemeindezusammenschlüsse mit einem Superintendenten oder einem Propst oder wie sie auch heißen mögen. Es gab solche größere Organisationen nicht. Es gab nur die Gemeinde als solche am Ort, die aber Gemeinschaft hatte mit anderen Gruppen von Christen. Und die Boten des Evangeliums, die Diener am Wort, das sind diese vier Gruppen, sie sind Diener am Wort für die Gemeinde Jesu. Diese vier Arten von Dienern am Wort tun ihren Dienst für die ganze Gemeinde. Wie gesagt, der Hirte in einer Gemeinde am Ort, die anderen drei können kursieren. Sie haben nicht jeder sein Gebiet. Sie dürfen überall auftauchen. Und so war es auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Paulus ist einmal hier, einmal dort. Und Petrus ist einmal hier, einmal dort. Auch Johannes aus Markus, Barnabas, wie sie alle geheißen haben, Titus, Timotheus, Silas. Diese verschiedenen Aposteln oder Sendboten dienen der ganzen Gemeinde. Es ist die Aufgabe eines Apostels oder eines lehrenden Missionars jener Zeit, das Evangelium überall zu verkünden, wo es noch nicht bekannt geworden ist, dann aber auch in den bestehenden Gemeinden einen Lehrdienst zu tun, sodass die Gemeinde immer wieder gegründet wird. Einige Apostel taten ihren Dienst mehr an der Front im Neulandgebiet, andere taten ihren Dienst mehr innerhalb der Gemeindekreise und haben dort immer wieder das Wort Gottes als grundsätzliche Lehre verkündet, sodass die Gemeinde gegründet werden konnte. Es gab Evangelisten, die taten einerseits einen ähnlichen Dienst wie die Apostel, weil auch die Apostel oder Missionare Evangelisten sind. Andererseits können auch sie einen Dienst in der Gemeinde tun, wenn sie anderen Christen helfen in der evangelistischen Tätigkeit. Propheten, das ist für uns ein schwieriger Begriff. Den verstehen wir vielleicht am schlechtesten. Aber wenn wir zurückgehen in der Geschichte des Wirkens Gottes, bis auf Mose, dann können wir uns ein Bild machen von dem, was ein Prophet ist. Oder wir könnten auch noch weiter zurückgehen bis zu Abraham, der ja einer der ersten Propheten in der Bibel ist. Was für ein Prophet ist denn Abraham? Nun, es ist nicht ganz einfach, das zu verstehen. Vielleicht gehen wir doch zurück zu Mose, um das besser zu verstehen. Dann können wir zurückgehen zu Abraham. Mose weigert sich zunächst, dem Ruf Gottes zu folgen, zurückzugehen nach Ägypten, um Israel herauszuführen aus dem Land der Versklavung. Er sagt, er könne nicht gut reden. Nun, ich persönlich habe Verständnis dafür. Es ist nicht einfach, vor vielen Menschen zu reden. Aber Gott hat Mitleid mit ihm. Er sagt ihm übrigens, dass er den Mund geschaffen hat. Und er wird schon dafür sorgen, dass Mose seinen Mund gebrauchen kann. Aber Mose zögert immer noch. Und dann macht Gott gleichsam eine Konzession. Er sagt, gut, ich gebe dir deinen Bruder. Er wird dein Prophet sein. Die Regierung in Bonn hat einen Regierungssprecher. Die Regierung in Washington hat einen Regierungssprecher. So macht man das. Das heißt, jemand, der weitergibt das Wesentliche, das besprochen worden ist, der für das Parlament oder den Bundestag spricht, für die Regierung. Aaron soll für Mose sprechen, so wie Mose als Prophet für Gott spricht. Gott teilt Offenbarung an Mose und so ist Mose Gottes Prophet. Mose ist Gottes Sprachrohr. Mose teilt Aaron mit, was Gott dem Volk sagen will. Und Aaron spricht dann zum Volk. So ist Aaron der Sprecher von Mose, das heißt sein Prophet, sein Sprachrohr. Mose teilt es ihm mit und wie ein Übersetzer das weitergibt, so gibt Aaron jetzt das, was Mose gesagt hat, weiter an das Volk. Ein Prophet ist also jemand, der für einen anderen spricht. Gleichsam ein Übersetzer. Abraham ist ein Prophet, er spricht für Gott. Er hat Zeugnis wohl abgelegt inmitten der Heidenvölker, unter die Gott ihn gesandt hatte. Er ist jemand, der für Gott spricht, der Offenbarung von Gott erhält. Gott hat ja zu Abraham gesprochen. Und der einiges von dem, was Gott ihm mitteilt, weitergibt. Es gab zur neutestamentlichen Zeit zwei grundsätzliche Arten von Propheten. Ich spreche jetzt nicht von Arten in jeder Hinsicht, sondern von einer ganz besonderen Art, nämlich der Qualität nach. Das heißt, es gab Propheten, die mehr Vollmacht hatten als andere. Wie sah das aus? Nun, es waren solche, die Wort Gottes so weitergaben, dass es Wort für Wort als Wort Gottes galt. Paulus schreibt an die Korinther und sagt, was ich schreibe, ist Weisung Gottes. Jetzt können wir den ersten Korintherbrief, in diesem Brief sagt er das. Jetzt können wir diesen Brief lesen und darauf vertrauen, jedes Wort von Kapitel 1, Vers 1 an bis Kapitel 16, dem letzten Wort, alles ist Wort für Wort Wort Gottes. Wir können es darauf verlassen. Die Propheten im Alten Testament sagen, so spricht der Herr, und dann sprechen sie und sagen, so, dies ist, was Gott gesagt hat. Mit anderen Worten, auch wenn sie nicht direkt diktieren oder zitieren, aber alles, was sie sagen, ist Wort Gottes. Das, was Gott ihnen offenbarte. Wir wissen nicht immer, wie sie ihre Offenbarung bekamen. Einmal haben sie mehr gesehen, einmal haben sie mehr gehört. Auf jeden Fall wussten sie, dass sie Gottes Sprachrohr waren. Das ist Prophetie erster Qualität, das heißt erster Autorität, erster Vollmacht. Der Prophet ist wirklich gleichsam ein Sprachrohr, das heißt, was Gott ihm gibt, gibt er wortgetreu weiter. Man kann sich jetzt darauf verlassen, so hat Gott gesprochen, dies will er uns hören lassen. Aber dann gab es noch eine andere Form von Offenbarung und dann Prophetie. Denn Prophetie ist die Weitergabe von Offenbarung. Jeder von uns, der für Gott spricht, der Zeugnis ablegt, kann früher oder später dieses erleben, was ich jetzt nenne. Ich erlebe es, wenn ich predige. Ich nehme an, dass die Brüder hier Dienst tun, es auch erleben. Aber jeder von uns, der Zeugnis abgibt, kann das erleben. Das heißt, er merkt, hier ist etwas, das der Herr mir gezeigt hat, und ich kann es jetzt weitergeben. Aber es wird uns nicht Wort für Wort gegeben. Wir wissen nicht genau die Worte, mit denen wir es sagen sollten. Es wird uns etwas wir lernen etwas, wir bekommen Erkenntnisse, neues Licht aus dem Wort Gottes, gleichsam Offenbarung aus der Offenbarung, nicht neue Worte Gottes, wie wenn wir die Bibel ergänzen wollten, nicht so. Sondern wir bekommen Licht aufgrund des Wortes Gottes und geben das weiter. Aber wir müssen die eigenen Worte finden, um das weiterzugeben. Deshalb konnte es in Korinth vorkommen, dass wenn jemand etwas weitergab, das der Herr ihm aufs Herz gelegt hatte, dass er länger sprach als notwendig. Und Paulus sagt, wenn ein anderer da ist, der soll auch etwas sagen können. Gott hat ihm auch etwas gegeben. Und das darf er jetzt auch sagen. Bitte setz dich einmal und dann lass den zweiten sprechen. Ja. Manchmal wäre es gut, wenn wir das in unseren Gemeinden durchführen würden, nicht wahr? Wenigstens, wenn ich spreche. Das heißt, der Korinther, der Bruder, der gesprochen hat, musste eigene Worte finden. Und manchmal finden wir nicht das Ende. Ja? Dann muss der Herr uns zeigen, jetzt ist es am Platz aufzuhören. Es gab also Propheten zweiter Qualität. Das heißt, man konnte sich nicht darauf verlassen, dass alles, was sie sagten, pures Wort Gottes war, aber die Mitte oder das Thema, die Sache selbst, das war etwas, das der Herr ihnen wohl geschenkt hatte. So ist es mit unseren Predigten. Wir beten vorher, wir lesen das Wort Gottes, wir wollen uns etwas schenken lassen und wir verkünden auch Wort Gottes, aber es ist nicht reines Wort Gottes. Es muss immer wieder geprüft werden. Deshalb ruft die Schrift uns auch auf, das zu prüfen, was wir hören. Denn wir haben es nicht mehr mit alt- oder neutestamentlichen Propheten zu tun. Wir haben es nicht mehr mit diesen ersten Aposteln und Propheten zu tun. Wir sind alle fehlerhaft in der Wiedergabe dessen, dass wir meinen, Gott uns aufs Herz gelegt hat. Das waren die Propheten. Und diese Gruppen von Dienern am Wort hat nun Jesus Christus selbst der Gemeinde gegeben. Diese Dienste, und er ruft dann auch immer wieder neue Menschen, neue Christen, neue Kinder von ihm, ruft er in diese Dienste. Es gibt immer wieder neue Apostel oder neue Missionare. Übrigens sollte ich noch ergänzen, auch Apostel gab es zwei Gruppen entsprechend den Propheten. Es gab die Apostel, die ihre Botschaft direkt vom Herrn gehört hatten. Das waren die 12, die Jesus erwählt hatte, beziehungsweise einer wurde ersetzt durch Matthias. Das war vom Herrn, dass das so geschah in der Apostelgeschichte 1. Paulus war nicht gedacht als Ersatz für Judas. Matthias war gedacht. Das hat der Herr so klar und deutlich geführt. Also diese 12 sind die Boten Jesu Christi, die zunächst hinausgingen und das Wort Gottes verkündet haben. Die haben ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekommen. Matthias war auch dabei, heißt es. Hat seine Botschaft auch von Jesus bekommen. Vielleicht gehört der Halbbruder des Herrn, Jakobus, auch dazu, der sich etwas spät bekehrte, aber auch Apostel genannt wird. Aber ganz gewiss gehört der Apostel Paulus dazu. Ein spät gerufener Apostel, aber er bekommt seine Botschaft nicht von Menschen, Galater 1, sondern er bekommt seine Botschaft trotz seiner Spätberufung, bekommt sie direkt von Jesus Christus. Wahrscheinlich zum großen Teil während der 3 Jahre, in denen er in Arabien war, nachdem er von Damaskus wegging. So gilt auch er als Fundamentapostel, wie er das in Kapitel 3 dieses Epheserbriefes sagt, oder auch in Kapitel 2. Das sind die Apostel, die das Fundament gelegt haben. Sie waren gleichzeitig Propheten. Das machte, weil sie Propheten erster Qualität waren, deshalb waren sie auch Apostel ersten Ranges. Aber dann gab es auch andere. Die hatten ihre Botschaft nicht direkt von Jesus Christus bekommen, sondern von anderen, von den Aposteln vielleicht oder von anderen. Aber sie taten denselben Dienst, den Petrus und Johannes und Paulus und so weiter getan haben. Sie waren Boten, lehrende Sendboten Jesu Christi. Solche waren zum Beispiel Barnabas, Silas, Titus, Timotheus und so weiter. Wir haben da eine ganze Anzahl. Und Jesus ruft immer noch neue Boten. Die werden dann zu Aposteln, wir nennen sie heute Missionare, aber das ist dieselbe Art von Dienstbote. Auch heute gehen Apostel oder Sendboten oder Missionare, nennen wir sie, hinaus und verkünden das Evangelium an der Front der Verbreitung des Reiches Gottes. Aber wir brauchen sie auch in der Gemeinde Jesu. Dort nennen wir sie nicht immer Missionare, da ist eine Schwäche an dieser Stelle. Aber wir nennen sie Lehrer, aber im Neuen Testament nannte man sie Apostel. So war Titus ein Lehrer auf Kreta. Nicht ein Frontmissionar, er hatte mit Paulus dort das Evangelium verkündet, aber jetzt waren es Christen und er hatte jetzt die Botschaft des Apostel Paulus in den Gemeinden zu lehren und dort weiter zu gründen. Auch Timotheus tut das im Raum von Ephesus. Sie waren nicht Pastoren, wie man das gern sagt. Es gibt keine Pastoralbriefe im Neuen Testament. Das sind Briefe an Apostel, das sind apostolische Briefe oder Missionarsbriefe. Ein Missionar schreibt einem anderen Missionar, einem Jüngeren, wie er das Reich Gottes betreiben kann. Diese Männer wurden der Gemeinde gegeben. Wozu? Vers 12, zwecks der Zurüstung. Zwecks Zurüstung. Wozu gibt uns Gott Hirten? Wozu haben sie Gemeindeleiter? Weil sie euch zurüsten sollen. Wozu gibt es Diener am Wort, die zwischen den Gemeinden kursieren? Wozu bin ich jetzt da? Um uns zuzurüsten. Wen? Die Heiligen. Das sind die Kinder Gottes als solche, die Gott hingegeben sind. Heilige sind nicht Sündlose. Heilige sind Menschen, die Gott hingegeben sind, ihm zugeordnet sind. Sie gehören Gott. Christen sind gottgehörige Menschen. Und sie müssen zugerüstet werden. Denn sie sollen dienen. Jeder von uns soll dienen. Die Versammlungen der Gemeinde sind nicht in erster Linie dazu gedacht, vom Neuen Testament her, dass wir kommen und uns setzen und ein bisschen Kaugummi kauen und dann einfach zuhören, vielleicht auch nicht, vielleicht schlafen, aber wir sind dann mal dabei, nicht wahr? Nein. Die Versammlungen sind dazu da, damit wir erbaut werden und zugerüstet werden für unseren Dienst. Es gab einmal eine Gemeinde in England, glaube ich, war es. Da hatte man ein neues Schild angebracht. Als die Christen oder die Gemeindemitglieder von dem Gottesdienst rausgingen, lasen sie, als sie rausgingen am Tor, sie betreten jetzt das Missionsfeld. Zugerüstet sollten sie geworden sein im Gottesdienst, um jetzt den nächsten Gottesdienst wahrzunehmen, nämlich das Evangelium weiterzusagen. Jesus ist der, durch den Gott wirkt. Gott wirkt durch Jesus, seinen Sohn. Jesus, der Sohn Gottes, wirkt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt durch solche, die Jesus gerufen hat, um der Gemeinde zu dienen. Diese Führenden oder Diener am Wort, die dienen uns wiederum in den Gemeinden, damit wir wiederum anderen dienen können, untereinander und auch in der Welt. Das ist der Weg, auf dem Gott wirkt. Wir alle bekommen also Anteil dann an dem großen Werk Gottes. Hören wir es noch einmal. Er gab, vier Diener am Wort, zwecks der Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Der Dienst ist ein Werk zum Bauen des Leibes Christi. Wie wird der Leib gebaut? Indem wir selbst erbaut werden in Christus, wir werden ihm ähnlicher. Zweitens, indem neue gerettet werden, Menschen aus der Welt, und zum Leib Jesu hinzukommen. Inwendiger Bau, auswendiger Bau. Und jeder von uns darf einen Anteil daran haben. Dazu diese Diener am Wort. Das sind aufschlussreiche Worte, nicht wahr? Morgen Abend will ich Fortsetzung machen mit diesem Text und uns zeigen, wohin das führen soll. Zu welchem Zweck, zu welchem Ziel hat Jesus so gegeben? Wo führt das hin, wenn wir alle unseren Dienst wahrnehmen? Beten wir, dass der Herr uns mehr Licht schenkt, denn wir dürfen ja wachsen in diesen Dingen. Und jetzt wollen wir abschließen mit Gebet. Ich denke, das ist eine schöne Gewohnheit, die man in den Gemeinden hat, dass man anschließend noch das Gehörte verarbeiten kann oder in Form von Lob dem Herrn darbringen kann. Wer das tun möchte, daran teilnehmen möchte, darf so frei sein und laut und deutlich beten, damit wir hören und auch unser Amen hinzufügen können. Wir stehen auf dazu.